Kritik gestalten. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Kritik gestalten. Mein Name ist Laura Biewald und das Thema der heutigen Folge ist die Tanzarbeit in der Pandemie. Hier bei Kritik gestalten berichte ich viel über zeitgenössischen Tanz. Und weil es sich beim Tanz ja um eine extrem körperbezogene Kunstform handelt, hat mich mal interessiert, wie TänzerInnen durch die Pandemie gekommen sind und wie man eigentlich auf Abstand miteinander tanzen kann. Für diese Folge habe ich mit drei freischaffenden TänzerInnen und ChoreografInnen gesprochen. Das waren Emily Welther, Tänzerin und Choreografin aus Köln, Benjot Riepe, Choreograf aus Düsseldorf und Robert Schulz, freischaffender Tänzer und ehemaliger Projektleiter des Freiraums in Düsseldorf. Das ist ein Ort, den Benjot Riepe als kollaborativen Konzeptions- und Arbeitsort für die Künste und Wissenschaften gegründet hat. Von ihnen wollte ich wissen, wie sich die Pandemie mit den ständigen Lockdowns und all den Corona-Schutzmaßnahmen auf ihre künstlerische Arbeit ausgewirkt hat. Dazu habe ich allen InterviewpartnerInnen die gleichen drei Fragen gestellt. Erstens, wie sind die KünstlerInnen mit dieser Notsituation umgegangen? Zweitens, welche Strategien und Formen mussten sie entwickeln, um weiter arbeiten zu können? Und drittens, welche dieser Strategien haben sich vielleicht sogar als so interessant und hilfreich erwiesen, dass sie auch in Zukunft in die künstlerische Praxis mit einfließen können? In eine Zeit nach der Pandemie. Vor 2 Jahren fing alles an. Der Februar und März 2020 markierten eine Zäsur in der Welt. Benjot Riepe war gerade in Litauen und steckte dort mitten in Proben zu einer Rekreation seines Stücks Amour es passe, als der Lockdown ihn überraschte.
Es war irgendwie alles total hektisch. Ich habe letztendlich nur eine Probe gemacht und dann habe ich alles dort liegen lassen, weil wir einfach wirklich tatsächlich irgendwie fluchtartig da abgehauen sind und wir wussten alle nicht. Und dann haben wir in der nächsten Zeit, in den nächsten 1,5 Jahren, halt 3-mal diese Produktion wieder versucht irgendwie zu disponieren und ich habe sie jetzt vor 2 Monaten gemacht. Und da auch total hektisch nur reingeschoben, weil irgendwie in 2021 alle noch irgendwie alles machen mussten und alle Gelder ausgeben mussten. Und da musste ich die noch schnell machen innerhalb von 2 Wochen. Also das ist eigentlich bis jetzt ein Chaos, kann man eigentlich sagen.
Auch Robert Schulz erinnert sich noch sehr gut an den ersten Lockdown. Als frisch gebackener Folkwang-Absolvent wollte er eigentlich gerade richtig durchstarten. Doch dann kam alles anders.
Ich war gerade in Braunschweig, weil ich da als Gast am Staatstheater gearbeitet habe. Und dann waren wir gerade auf dem Rückweg von der Performance. Und dann hat uns das KBB angerufen und hat gesagt, okay, wir machen jetzt zu, alles Schluss aus.
Auch die Tänzerin und Choreografin Emily Welther musste ihre Arbeit unterbrechen. Sie war gerade dabei, eine Wiederaufnahme ihres Stücks Ohne Time bei Barnes Crossing in Köln zu realisieren, als die Theater nach und nach zumachten und alle Veranstaltungen abgesagt wurden.
Das war, wo man irgendwie immer gehört hat, jeden Tag, man wusste nicht genau, was passiert, aber das wird alles um uns herum geschlossen. Also das kam irgendwie quasi von außen und kam näher und näher und näher. Wir hatten irgendwie echt lange gebraucht, das Stück aufzubauen in diesem großen Raum bei Barnes Crossing. Wir haben die Generalprobe gemacht, war super und dann war es irgendwie klar, dass es uns auch betreffen würde. Und wir haben aber die Aufführung am nächsten Tag gemacht und da kam eine Person. Also das hat sich schon so ein bisschen umgesprochen oder das war sowieso im Gesellschaft Angst und ein bisschen Verwirrung und dann kamen einfach Leute nicht zum Theater. Kann ich auch jetzt verstehen. Aber das war so ein bisschen sehr, sehr merkwürdig. Der nächsten Tag, wo wir eigentlich die zweite Aufführung haben sollte, kam dann diese offizielle Lockdown, wo der Staat Köln hat auch gesagt, jetzt findet gar nichts mehr statt. Und dann hatten wir dann genau nur die eine Aufführung gehabt für eine Person.
Thank you. Aber nicht nur die Arbeitsprozesse wurden unterbrochen.
Erstmal war das sehr runtergebrochen auf sehr privat und sehr persönlich, würde ich sagen, ne? Dass ich erstmal gucken musste, wie komme ich überhaupt als Familie, als Mensch irgendwie, wie komme ich da durch? Wie können wir irgendwie die nächste Zeit überhaupt überleben? Und dann habe ich habe auch dann sofort zu allen meinen MitarbeiterInnen gesagt, so, hier machen wir jetzt erstmal einen Schnitt, nur das, was jetzt wirklich noch anbrennt, was wir runterkochen müssen, das machen wir jetzt und alles andere, guckt ihr erstmal alle, dass ihr euch versorgt. Wie kommt ihr da durch, ne?
Emily Welfer, die zwei Kinder hat und einen Ehemann, der Musiker ist, beschreibt, dass es neben der logistischen Herausforderung in der Familie auch ein emotionaler Schritt war, sich auf diese erzwungene Pause einzulassen.
Und ich habe auch gedacht, irgendwie, vielleicht ist es einfach gut, jetzt eine Pause zu machen und erstmal sich zurückzuziehen und gucken, was ist dieses Virus und wie gefährlich ist das und wie müssen wir uns verhalten. Aber natürlich, das weiß man nie genau, wie viel Zeit man dann braucht für dieses Zurückziehen und dann wahrnehmen, was ist das denn für ein Zustand gerade. Und ich habe immer gedacht, das ist nicht ausreichend. Für mich hat es irgendwie so lange gebraucht, sich zurückzuziehen und in diesen anderen Stimmung oder Zustand zu kommen.
Als dieser Zustand der Akzeptanz dann erst einmal erreicht war, wurde die Zeit des ersten Lockdowns auch durchaus positiv empfunden. Fast schon wie eine Erleichterung, wie Ben Riepe erläutert.
Einfach mal runterkommen, einfach mal alles pausieren, einfach mal alles neu denken. Also das war wirklich für mich eine wahnsinnig tolle Zeit. Ich habe viel gedacht, ich habe geschrieben, ich habe viele neue Projekte angefangen, anders zu denken. Also das war eigentlich wirklich eine tolle Zeit. Danach, die Lockdowns waren ja dann, man darf ganz viel nicht machen, man muss aber trotzdem alles machen. Und dadurch war alles doppelt schwierig und doppelt kompliziert und alles immer doppelt planen und hybrid und keine Ahnung was. Das war dann wirklich, wirklich anstrengend. Aber dieser erste Lockdown dann, nachdem dann mal alles runtergefahren ist und wir das akzeptiert haben, war eigentlich wirklich eine besondere Zeit.
Ich habe mich gefragt, ob wegen der weggebrochenen Aufträge durch die Schließung der Spielstätten auch finanzielle Nöte oder sogar so etwas wie Panik aufkam. Benjot Riepe befand sich da mit seiner Kompanie als Institution glücklicherweise noch in einer recht guten Situation. Er nutzte den erzwungenen Rückzug und fuhr erstmal mit seiner Familie für eine Zeit zu Verwandten aufs Land. Er wollte dafür sorgen, seine Familie gesund und fit zu halten. Also machte er mit ihnen Yoga und Atemübungen, kochte zweimal täglich für alle und versuchte, regionale, nachhaltige Gedanken in den Alltag einzubauen. In Zoom-Meetings tauschte er sich mit seinem Team in Düsseldorf aus, wie man am besten durch die Zeit kommen könnte. Robert Schulz erhielt trotz der Ausfälle noch verspätete Gagen und wurde auch von seiner Familie unterstützt. So kam er irgendwie über die Runden. Aber er musste auch schon mal einem Freund beim Supermarkteinkauf aushelfen, damit der überhaupt etwas zu essen hatte. Er blickt mit gemischten Gefühlen auf die Zeit des ersten Lockdowns zurück.
Dieser Lockdown, das war so eine Mischung aus unglaublicher Idylle, Freiheit, wunderschönem Wetter und Quality Time mit einem selbst und ganz viel digitalen Kontakt mit Freunden, mit denen ich wahrscheinlich sonst nicht so viel Kontakt gehabt hätte. Wir haben dann irgendwelche Online-Spiele gemacht, aber dann immer wieder durchsetzt mit so Verzweiflungsmomenten, in dem einem manchmal wirklich so auch die Tränen gekommen sind, weil man dann irgendwie wieder gelesen hat, was die Kulturstaatsministerin Monika Grütters ja gesagt hat und man sich dachte, du bist doch eigentlich für mich verantwortlich und du verstehst gerade nicht mein Dilemma, weil du dich anscheinend nicht damit auseinandersetzt oder du es einfach nicht weißt.
Konkret kritisiert Robert Schulz hier Grütters Verweise auf die Grundsicherung, die bei vielen freischaffenden KünstlerInnen wie ihm gar nicht griffen. Denn solche staatlichen Hilfen richten sich nach dem, was man im letzten Monat verdient hat. Wenn da aber ausnahmsweise relativ viel Geld eingegangen ist, hat man auf dem Papier sozusagen zu viel verdient, um so etwas wie die Grundsicherung zu erhalten.
Und gleichzeitig waren diese ganzen NRW-Soforthilfen, dann haben sich Freunde drum beworben und ich war so, nee, ich mach das nicht, weil ich habe dann ein schlechtes Gefühl, das geht alles viel zu schnell, es geht alles viel zu einfach, das fällt dir nachher auf die Füße. Und das ist im Endeffekt genau das, was ich jetzt vielerorts höre, gerade viele Freunde aus Berlin, die jetzt das Problem haben, dass sie plötzlich Dinge zurückzahlen sollen oder Anzeigen sogar haben wegen Betrugsversuch, weil sie gar nicht berechtigt gewesen wären, das zu beantragen auch. Also wirklich ganz grausig, wo ich immer wieder sage, um Gottes Willen, ihr habt Leute, die in einer Notsituation waren, in eine viel schlimmere Notsituation noch obendrauf gebracht, weil ihr kopflos Dinge in die Welt gepackt habt, euch nicht klar gemacht habt, was sind die Bedingungen und dann nachträglich die Bedingungen neu verhandelt habt. Und jetzt hängen da wirklich private Schicksale dran. Leute, die sowieso unter Normalzuständen schon echt gucken müssen, wie kriegen sie ihre Miete zusammen, wie bezahlen sie ihre Krankenversicherung, so, die darauf angewiesen sind, dass sie eine gute Krankenversicherung haben, ne, wegen ihrer Körper, müssen sich Anwälte suchen, die noch mehr Geld kosten, wissen nicht, ob ihnen das was bringt. Dann haben die eine Anzeige am Hals wegen Fördermittelbetrug, die dafür sorgen kann, dass sie gesperrt werden für Fördermittel. Also das sind ja auch so Sachen, die, das hängt alles zusammen.
Die Reaktion der Politik auf die Situation freischaffender KünstlerInnen wurde von meinen InterviewpartnerInnen allerdings ganz unterschiedlich wahrgenommen. Während sich Robert Schulz als freischaffender Tänzer erst einmal nicht besonders gut verstanden und aufgefangen fühlte, erging es Benjot Riepe mit seiner Kompanie da anders.
Viele FördererInnen haben uns sofort gesagt, nein, es gibt trotzdem das Geld. Ich habe das auch mit denen besprochen. Ne? Also gerade so die Kunststiftung ist direkt gekommen, hat gesagt, was braucht ihr, was denkt ihr braucht die Community. Also da gab es direkt persönliche Gespräche. Das war wirklich toll. Ich muss sagen, da haben viele wirklich zu uns gestanden und waren da und haben eben auch sich verantwortlich gefühlt.
Diese wertschätzende und fürsorgliche Art, miteinander zu arbeiten, ist etwas, das Ben Riepe schon lange äußerst wichtig findet. In der realen Kunstwelt ist es aber eher selten zu finden. Die Förderstrukturen, in denen sich die KünstlerInnen aus der freien Szene bewegen, erzeugen enormen Druck, ständig etwas leisten zu müssen.
Es ist irgendwie immer noch in uns allen drin, dass wir immer das Gefühl haben, wenn wir Geld bekommen, dass wir was produzieren müssen, dass wir immer noch was machen. Und dann gibt es noch eine Plattform und noch was. Anstelle zu sagen, wir müssen leben, wir müssen Systeme aufrechterhalten und in diesen Systemen nehmen wir uns die Zeit zu überlegen, was brauchen wir tatsächlich, was ist wirklich eine Arbeit, ein Thema, ein Gefühl, eine Auseinandersetzung, die ich brauche und mir die Zeit zu nehmen, die auch reifen zu lassen und vielleicht dann auch ein Jahr lang nichts zu produzieren. Dadurch ist man nicht weniger wert als Künstlerin, sondern hat vielleicht ein Kunstwerk geschaffen, was irgendwie auch länger leben darf.
So empfanden viele KünstlerInnen die neuen Förderungen als positive Kehrtwende. Die Kulturmilliarde, die vom Bund bereitgestellt wurde, um das aufzufangen, was abzustürzen drohte, war ein großes Glück im Unglück. Die Recherchestipendien, die nun den Arbeitsprozess statt das Endergebnis honorierten, stellten eine regelrechte Revolution in den Förderstrukturen dar. Denn es war genau das, was sich die freie Szene schon so lange gewünscht hatte. Auch Benjot Riepe verfolgt diesen Gedanken seit einiger Zeit. Für seine eigenen Arbeiten und den Freiraum, den er in Düsseldorf genau aus diesen Gründen geschaffen hatte. nämlich um dem Leistungsdruck unserer kapitalistischen, ergebnisorientierten Gesellschaft etwas entgegenzusetzen.
Das war schon immer meine Idee, dass ich gesagt habe, Kunstproduktion darf nicht mit einem Ergebnis zusammenhängen und darf nicht mit dem Markt zusammenhängen, sondern es geht darum, Zeit und Raum zu kreieren und Vertrauen. Weil KünstlerInnen arbeiten immer an ihren künstlerischen Projekten. Die muss man nicht irgendwie antreiben und sagen, ihr müsst aber was zeigen, ihr müsst aber Ergebnisse haben. Das wollen alle eh. Darum geht es ja. Und das war die Idee vom Freiraum, dass man ja eben nicht etwas zeigen muss, nicht mit einem Konzept sich bewerben muss, nicht irgendwo schon sein, sondern genau sich auf den Weg machen darf. Und das ist tatsächlich dann in der Politik angekommen. Das ging mehr und mehr darum, um eine Solidarität, eine neue, die ich bis dato nicht kannte in der Szene. Und es ging darum, dass gefördert wird, ohne ein Ergebnis zu erwarten. Und das ist eine interessante Entwicklung, die wir ja immer noch so haben und wo ich hoffe, dass es wirklich tatsächlich auch so bleibt.
Bei aller plötzlichen Solidarität mit der freien Szene. Die Lage bot zwar neue, andere Möglichkeiten, war aber größtenteils eher bescheiden. Und trotzdem, aufgeben war keine Option. Es musste ja irgendwie weitergehen und TänzerInnenkörper wollen schließlich bewegt werden. Also galt es, kreativ zu werden und das Beste aus der Situation zu machen. Aber wie? 1,5 Meter Mindestabstand? Masken tragen? Sich testen lassen? Wie haben TänzerInnen da gemeinsam körperlich gearbeitet? Emily Welther blieb nichts anderes übrig, als in den digitalen Raum auszuweichen und mit den Dingen zu arbeiten, die direkt um sie herum waren. Auch wenn das gar nicht so einfach war.
Und ich habe dann wirklich Tutorials einfach aufgenommen und die quasi den Schülern gegeben, so hochgeladen, dass sie die angucken könnten. Und die hatten Texte, was sie lesen müssten und Aufgaben, was sie in ihren Wohnzimmer, in ihren Schlafzimmer machen sollten. Ja, das war so diese erste Erfahrung, wie geht's weiter mit diesen alleine sein, aber jetzt trotzdem mit Menschen umgehen müssen und wollen.
Ich habe Emily Welther gefragt, wie sich diese Erfahrung konkret gestaltet hat und sich diese neue, ungewohnte Situation angefühlt hat.
Man kann gar nicht so wirklich körperlich arbeiten dann. Dann ist das eher so mit dem Raum und mit den Objekten, die man da gerade vor sich hat. Das ging um, wie man Theaterstücke für kleine Kinder macht. Und dann sind sie einfach in die Küche gegangen, haben so ein paar Holzlöffel geholt, ein paar Klopapierrollen und haben was dann aufgenommen. So, ne? Und irgendwie war das total süß, dass man einfach benutzt, was direkt vor man ist, ne? Was da ist im Raum, was alltäglich auch ist und daraus was Kreatives macht. Das fand ich auch ganz schön eigentlich.
An diesem Fokus auf das Hier und Jetzt hat Welther auch für ihre eigene künstlerische Praxis Gefallen gefunden.
Also sich einfach inspirieren zu lassen von den Sachen, die man hat oder die man umgibt oder so, ne? So die verschiedenen Räume, die verschiedenen Architektur von verschiedenen Räumen, die Dächer, die Böden, weil ich auch so ein bisschen recherchiert habe und auch eine Familie habe und eigentlich ein bisschen eigenen Platz auch brauchte, bin ich dann auch rausgegangen nach draußen. Und habe dann im Garten oder wir wohnen so neben so ein paar Felder einfach da irgendwie mit der Kamera mit mir selber hingegangen, mit so einem Notizbuch und geguckt, okay, was ist dann hier? Was inspiriert mich hier? Oder was sehe ich hier? Wie spüre ich hier diesen Art Raum und diesen Art Objekten? Ja, anderen Körpern halt so, die nicht menschliche Körpern sind, weil das ja nicht möglich war und dass man ja anderen Sachen so wahrnimmt.
Auch Benjot Riepe hat es schließlich nach draußen gezogen. Genauer gesagt, in den Wald.
Es war die ganze Zeit nicht klar, was darf man nicht. Darf man sich anfassen, darf man sich berühren, darf man im gleichen Raum sein. Dann haben wir irgendwie so Kreuze auf dem Boden gehabt, wo man sitzen darf mit Abstand, um zuzugucken, was die anderen machen. Und man brauchte 20 Quadratmeter pro TänzerIn und so. Also es war wirklich ein bisschen wahnsinnig. Dann habe ich irgendwie gesagt, mir reicht's, das geht nicht mehr. Wir gehen jetzt in den Wald und proben im Wald.
Mein Liebchen ist verschwunden, das dort
Natur war also ein guter Zufluchtsort und gleichzeitig wurde aber, wie Ben Riepe berichtet, schnell klar, was für ein romantisiertes Bild wir von der Natur haben und dass sie eigentlich für uns Menschen ziemlich gefährlich ist.
Die Natur ist ja etwas, wovon wir Menschen uns immer auch entfernt haben und dass sie eben gefährlicher ist. Und das sind nicht nur diese wilden Tiere, wie man so früher das hatte, dass man sagt, so, wir müssen schützen vor den Wölfen oder Löwen oder keine Ahnung was, sondern es sind ja tatsächlich die viel kleineren Dinge. Also ständig waren wir voll mit Zecken und ich hatte Borreliose über den Sommer. Und dann haben wir halt gemerkt, okay, das ist eigentlich das, warum wir uns auch so von der Natur entfernt haben. Ne? Also das ist sozusagen, warum wir Menschen Hygienekonzepte entwickelt haben. Mit Corona kam jetzt noch mehr, dass wir uns noch mehr von der Natur entfernen, dass wir noch mehr uns voneinander entfernen, dass wir nicht unsere gegenseitigen Viren und Bakterien und all dieses austauschen. Was natürlich auch wieder total krass was macht, noch mehr Abstand zur Natur.
Um mit dieser Entfernung von der Natur und unserem Verhältnis als Mensch zu ihr kreativ umzugehen, hat Ben J. Riepe eine ganz bestimmte Methode angewandt.
Interessant für uns war dann eigentlich wirklich der Atem, weil der Atem ja zum einen dieser Bezug ist zur Natur, also das ist ja das Innen und Außen, dieser Austausch, das, was ständig der Austausch mit der Natur ist, dieses in, rein und raus. Und dann ist es auch das, was in der Natur hergestellt wird, der Sauerstoff wird daher hergestellt und das ist das, was in der Klimakrise eigentlich genau der CO2-Wert ja so hoch geht, was die große Gefahr gerade ist. Und zum anderen aber ist ja auch der Atem die große Gefahr der Menschen untereinander. Deswegen haben wir die Masken getragen, deswegen den Abstand, weil da übertragen sich die Viren. Gleichzeitig ist der Atem aber direkt verbunden zu unserem Bewusstsein. Und der Atem ist ja auch die einzige Körperfunktion, die wir sowohl bewusst als auch unbewusst ausführen können. Das heißt, das ist sozusagen auch dieser Übergang vom Bewussten zum Unbewussten.
Gefährlich wurde die Natur teilweise auch für Robert Schulz in seiner Arbeit als Tänzer. Er berichtet von Performances, die aufgrund der Schutzmaßnahmen nur draußen stattfinden konnten und davon, wie die bereits erwähnte Fürsorge und Vorsicht im künstlerischen Arbeiten während der Pandemie in der Realität auch aussah.
Naja, am Anfang haben wir gesagt, mein Gott, wir gehen nie wieder krank in eine Probe. Im November habe ich in Morsbruch für den Lichtkünstler Misha Kubal zusammen mit meiner Mitbewohnerin so eine kleine 15-minütige Performance vorbereitet und wir waren beide krank. Uns blieb aber nichts anderes übrig. Das heißt, wir mussten natürlich draußen, weil die Installation war draußen proben mit drei Lagen Klamotten. Es war super kalt, es war auf Marmorsteinplatten und also es war richtig absurd eigentlich, so zu merken, mein Gott, vor anderthalb Jahren haben wir gesagt, never again will we be sick on a rehearsal. Das waren wir aber. Da legt man sich wieder rein oder da kommt dann der kapitalistische Druck wieder. Ne? Und das hat aber letztendlich gezeigt, dass diese Verträge, die von staatlichen Institutionen rausgegeben werden, zum Teil gar nicht Arbeitnehmerschutzbestimmungen bestehen, nicht gerecht sind denen. Und das sind staatliche Institutionen.
Neben den hier bereits genannten Missständen in der künstlerischen Arbeitswelt hat die Pandemie noch einen weiteren offengelegt. Die Digitalität. Als Produktionsleiter des Freiraums musste Robert Schulz damals auch Formate und Programme auf den digitalen Raum verlegen. Was häufig ja so einfach aussieht, ist in Wahrheit aber nicht mal eben so gemacht. Nach dem ersten Lockdown mussten ganz plötzlich digitale Lösungen her. Das Know-how dazu fehlte aber an allen Ecken und Enden.
Das macht das Konzipieren allein schon schwer. Ne? Also um ein Format sich ausdenken zu können, muss man einfach wissen, wie das funktioniert und auch verstehen, wie das nicht funktioniert. Ne? Ich habe dann beim Freiraum letztes Jahr den Social-Media-Kanal übernommen, aber dafür braucht es auch Zeit, das braucht eigentlich eine eigene Stelle.
Bei Emily Welfer stieß das Digitale allerdings auf so großes Interesse, dass sie plant, diese Expertise auch für zukünftige künstlerische Arbeiten auszubauen.
Auch was Vorteil hat, ist, dass man internationalen Leute erreicht haben. Und das finde ich eigentlich total schön, weil ich auch aus den USA komme und habe in Arnhem studiert und habe Freunde, die aus verschiedenen Ländern kommen. Und dann haben wir so einen Livestream gemacht und da waren Leute von 10 Ländern da. Und das war irgendwie echt schön, wenn man weiß, ich performe jetzt für Leute in andere Tageszeiten, in ganz anderen Welten. Ja, und trotzdem bekommen sie was oder die haben irgendwie so eine Verbindung mit was ich tue oder mit den anderen, die da im Publikum sitzen. Das finde ich irgendwie schön.
Trotz der innovativen Möglichkeiten, die das digitale Arbeiten bietet, sind sich alle einig, dass es niemals den physischen Kontakt der TänzerInnen untereinander und zum Publikum ersetzen kann.
Ich würde das nicht vergessen oder loslassen, was ich jetzt so mitgenommen habe, dass bei anderen Sachen, die nicht menschliche Körpern sind. Aber natürlich freue ich mich auch, dass man sich treffen kann, dass man sich zusammen tanzen kann und so eine Choreografie zusammen machen kann. Das ist auch unersetzlich, ne? Dieses Körperkontakt, diese Energie zwischen Menschen und Energie zwischen der Darsteller und das Publikum. Also das ist was ganz Besonderes und ich finde, das kann man nicht ersetzen mit so etwas Digitales.
Und Robert Schulz findet?
Aber ich glaube, das sind so Sachen, die werden niemals die analoge Arbeit ersetzen. Und ich glaube, das würde jeder andere Künstler, den du das fragst, wird das auch sagen. Es ist was Neues, es wird neue Formen ergeben.
Zum Schluss habe ich mit meinen drei InterviewpartnerInnen einen Blick in die Zukunft gewagt. In eine Zeit nach der Pandemie.
Ich glaube nicht, dass wir jetzt plötzlich in einem Land sind, wo Milch und Honig in den Flüssen fließen. Ich glaube, es wird ein leichtes Umdenken geben, aber ich glaube, es wird nicht so extrem sein, wie man sich das vielleicht erhofft.
Ganz so pessimistisch, wie sich das jetzt anhört, ist Schulz in Wahrheit dann aber doch nicht. Und er sucht auch nicht ausschließlich die Schuld bei der Politik.
Ich finde das schwierig zu sagen, die Politik hat versagt, weil das sind auch nur Menschen. Ich glaube, Corona hat das als, wie in so vielen Bereichen des Lebens, als so eine Art Diagnose-Tool gewirkt und hat uns gezeigt, was funktioniert nicht. Und so schlimm das damals war, umso besser sind eigentlich die Lösungen, die entstanden sind über die Zeit. Ich habe das Gefühl, dass jetzt mittlerweile so in der zweiten Hälfte des letzten Jahres ist die Politik und sind auch die Kulturinstitutionen, die Förderverantwortung übernehmen und diese Kulturmilliarde ja letztendlich für den Bund verwalten und in die Praxis umsetzen. Ne? Die haben wunderbare Lösungen gefunden, für die freie Szene seit Jahren kämpft. Recherchestipendien, ne? Die all diese Bereiche des professionellen Arbeitens als KünstlerIn jetzt tatsächlich auch entlohnen, die vorher einfach nicht entlohnt wurden. Das ist eine Lösung, die konnte überhaupt nicht direkt da sein, weil die Politik das ja jahrelang nicht interessiert hat, weil sie gesagt haben, wir haben dafür kein Geld. Außerdem, was wollt ihr eigentlich? Euch geht sowieso besser als in vielen anderen Ländern. Was stimmt?
Ob dieses Geld in Zukunft auch weiter so bereitgestellt werden kann und es ein Umdenken auf lange Sicht gibt, bleibt fraglich. Der Wunsch danach ist auf jeden Fall groß. So auch bei Emily Welfer, die sich in einem Aufbaustudium noch einmal viel intensiver der Recherche gewidmet hat.
Das finde ich auch sehr spannend und das würde ich auch gerne irgendwie so weitermachen. Also ich finde gerade so einen Druck auf so eine Produktion kann ich gerade nicht. Also irgendwie vielleicht ist man auch so ein bisschen anders drauf mit dem Zeitdruck oder mit dem Stress allgemein, dass man das nicht so gern haben möchte. So, ne, so 2 Monate proben und dann was liefern.
In genau diesem leistungsorientierten System sieht Benjot Riepe das Problem. Für ihn war es fast schon eine logische Konsequenz unseres Verhaltens, dass so eine Krise die Welt erschüttert, um etwas verändern zu können.
Also es war auch gefährlich und es gibt natürlich auch Opfer. Das hat natürlich auch eine schlimme Seite, aber letztendlich war ja klar, dass der Mensch nicht anders umdenkt oder sich dieses System, dieses kapitalistische System nicht einfach so ändert, weil denkt, ach, Profit brauchen wir irgendwie nicht mehr oder ständigen Wachstum. Wir machen das jetzt einfach mal anders. Also dass das irgendwie mit großem Krach, Krawall und auch Zerstörung einhergeht, wenn Systeme sich ändern, das ist natürlich so. Da habe ich auch vorher schon sehr viel Angst vor gehabt, muss ich sagen. Ich habe immer gesagt, ich warte die ganze Zeit auf den Knall und ich habe große Angst vor den Schäden. Aber es muss sich auch was ändern.
Um selbst etwas zu ändern, hat Benjot Riepe während der Zwangspausen die Gelegenheit beim Schopfe gepackt und seinen lang gehegten Gedanken von nachhaltigerem Arbeiten reifen lassen. Und er hat begonnen, die emotionalen Schäden, die in der Pandemie entstanden sind, künstlerisch zu verarbeiten.
Die psychischen Auswirkungen, die werden noch lange, werden wir damit zu tun haben. Von daher beschäftige ich mich tatsächlich inhaltlich und künstlerisch sehr viel mit Heilung. Viele meiner Projekte, die entstanden sind in der Zeit oder auch in denen ich gerade weiter arbeite, eben zum Beispiel meine neueste Arbeit, die gerade im Entstehen ist, die Patientin, da geht es tatsächlich ganz viel um diese Fragen von Heilung oder ist eine neue Orientierung oder wie können wir uns eigentlich neu orientieren in dieser Welt? Wie können wir uns auch mit der Natur anders verbinden?
Ben Riepe versucht, die Dinge mehr zusammenzudenken und herauszufinden, wie wir auch als Menschen wieder mehr zusammenkommen können. Sein Fokus liegt darauf, was uns verbindet, statt auf dem, was uns trennt. Truly interdisciplinary nennt Ben Riepe diese Herangehensweise, die uns vielleicht auch außerhalb der Kunstwelt von Nutzen sein könnte.
Ich habe vorher schon immer interdisziplinär gearbeitet, aber das war eben zwischen Tanz und Performance und Musik und bildender Kunst, also zwischen den Künsten. Und natürlich habe ich auch inhaltlich gearbeitet und habe mich auseinandergesetzt mit unterschiedlichen inhaltlichen Thematiken. Aber jetzt ist es eben deutlich erweitert, dass es eben auch um Wissenschaft geht, aber auch um nicht-westliche, also altes Wissen, indigenes Wissen oder interdisziplinäres Wissen zwischen diesen verschiedenen Aspekten.
Die Frage nach Heilung ist eine gesamtgesellschaftliche. Die Zeit der Pandemie hat unsere Wunden und Schwachstellen offengelegt und uns vor Augen geführt, was nicht funktioniert. Gleichzeitig wurden ganz schnell ganz viele Lösungen geschaffen, auch für Probleme, die schon vor der Pandemie da waren. Nun stellt sich die Frage, ob diese Strategien auch dauerhaft Bestand haben, denn das Potenzial, so etwas wie Heilung voranzutreiben, hätten sie allemal. Fördern statt fordern, den Prozess statt das Ergebnis in den Fokus nehmen, nachhaltiger denken und Absicherungen schaffen, vor allem für freischaffende KünstlerInnen. So könnte ein Weg aussehen, der uns wieder mehr zueinander führt, statt voneinander weg. Denn das, was in der Kunst verhandelt wird, ist ja immer auch ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Verhältnisse. Insofern zeigt vielleicht die Art und Weise, wie KünstlerInnen miteinander arbeiten können, wie wir als Gesellschaft miteinander umgehen. Oder, wie Ben Riepe andersherum formuliert,
alle, die dabei sind, müssen alle ihre Gehirne und Herzen mit reinbringen. Nur dann, wenn wir alle zusammen denken und fühlen und wahrnehmen, kann es eigentlich größer werden als wir selbst. Nur dann kann es ein Kunstwerk werden, wenn es größer ist als wir selbst.
Kritik gestalten. Der Podcast.